Das Thema heute Morgen heißt Leid und die Frage nach Gott. Wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Das ist für jeden Redner natürlich immer eine Herausforderung, wenn er mal ein Publikum spricht, wovon er ausgehen kann, dass jeder der Hörer mindestens selbst schon 10-mal zu dem Thema geredet hat und mindestens 20 Bücher dazu gelesen hat. Aber darüber muss ich einfach hinwegsehen. Ich habe das Referat in vier Punkte eingeteilt. Punkt 1, Leid und die Frage nach dem Sinn. Zweitens, Leid und die Frage nach Gott. Drittens, Leid und die Antwort des christlichen Glaubens. Und viertens, Leid und persönliche Erfahrungen. Also Leid und die Frage nach dem Sinn. Leid und die Frage nach Gott. Leid und die Antwort des christlichen Glaubens. Und Leid und persönliche Erfahrungen. Ich beginne mit zwei Sprüchen von Philosophen, einen vom 19. Jahrhundert und einen vom 20. Jahrhundert. 19. Jahrhundert, Friedrich Nietzsche. Aber nicht das Leiden selbst war sein Problem, sondern dass die Antwort fehlte auf den Schrei der Frage, wozu leiden? Nicht das Leiden selbst war sein Problem, sondern dass die Antwort fehlte auf den Schrei der Frage, wozu leiden? Und das wird Sie nur mäßig überraschen, dass ich aus dem 20. Jahrhundert Robert Spemann zitiere. Die Frage nach dem Sinn des Leidens ist die Frage nach der Erfahrung von Sinnlosigkeit. Denn in eben dieser Frage besteht ja das eigentliche Leiden. Welchen Sinn hat die Erfahrung des Sinnlosen? Also beide Sätze drücken etwas aus. Das, was den Menschen am meisten bewegt im Leiden, ist nicht nur das Leiden selbst, sondern die Frage nach dem Sinn dieses Leidens. Das heißt, die eigentlich komplizierte Frage ist, wozu leide ich, was hat das für einen Sinn? Wir alle haben schon Erfahrungen mit Leid gemacht und werden auch weiterhin Erfahrungen damit machen. Das wird in unserem Leben uns nicht erspart bleiben. Der Buddhismus sagt ja in seinem allerersten Lehrsatz, alles Leben ist Leiden. Wir leiden an Krankheiten und an Unfällen. Wir leiden an unserer Biografie. Und an der Geschichte der Welt, wir erleiden am Alleinsein und auch am Fremdsein. Das deutsche Wort Leiden leitet sich ab von Lidan. Lidan aus dem Mittelhochdeutschen heißt in die Fremde ziehen. Elend kommt von außer Landes sein. Das heißt, in der deutschen Sprache wird die Erfahrung von Leid mit der Erfahrung des Fremdseins und der Heimatlosigkeit verbunden. Wenn man ein kleines Baby schreien sieht, dann habe ich oft den Eindruck, dass sie außerdem, dass sie über einen Schmerz schreien, außerdem auch beleidigt gucken. Also dass sie sagen, also wie komme ich, da bin ich hier auf dieser Welt und jetzt ist die Sache nicht so eingerichtet, wie sie sein sollte. Rassel weg, Mutter weg, also wie geht sowas. Also die gucken auch beleidigt, weil die Welt sollte eigentlich so sein. Sollte eigentlich ganz positiv sein. Leiden, Lidern, also Fremdsein und Heimatlosigkeit. Was in der deutschen Sprache also eigentlich ganz schön ausgedrückt wird. Wir sind alle Leidende und manchmal machen wir vielleicht eine Erfahrung des Leidens, dass wir auf der Leidensskala einige Plätze aufrücken. Vor vielen Jahren gab es einen ganz dicken Schinken, der hieß Schwarzbuch des Kommunismus. War ein ganz dicker Schinken, wo sozusagen die Grausamkeiten des Kommunismus dargestellt wurden. Und dieses ganz dicke Buch hatte am Anfang ein ganz kleines Motto. Wenn man es aufschlug auf der ersten Seite, nur ein kleiner Satz als Motto. Und dieses Motto hieß Geschichte ist die Wissenschaft vom Unglück des Menschen. Geschichte ist die Wissenschaft vom Unglück des Menschen. Und wenn man Geschichte studiert, so wie ich das getan habe, alte Geschichte, also die überlieferte Geschichte seit Beginn der Erfindung der Schrift, so die letzten gut 5000 Jahren, hat man tatsächlich diesen Eindruck, dass in der Geschichte hauptsächlich darum geht, wie Menschen einander Leid zugefügt haben. Goethe hat einmal in einem Brief abgelehnt, sich mit Geschichte zu beschäftigen, weil er hat gesagt, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, findet man nur das heraus, was man vorher schon wusste, nämlich, dass die Menschen das bisschen Glück, was sie hätten haben können, sich selber gegenseitig sauer gemacht haben. Das ist alles, was man rauskriegt, wenn man Geschichte studiert. Und die Geschichte der Menschheit kann das wohl bestätigen, und es ist nicht nur die große Weltgeschichte, die ja eher in unseren Breiten im Moment eher ungewöhnlich ist, dass wir so viele Jahrzehnte in Frieden leben, sondern man sieht das oft ja auch schon am Miteinander der Menschen in der Nachbarschaft oder auch in der Verwandtschaft. Ich hatte gestern schon mal den Satz von Habermas zitiert, der mir in diesem Zusammenhang sehr gut gefällt. Angesichts von Einsamkeit, Schuld, Leid und Tod ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Angesichts von Einsamkeit, Schuld, Leid und Tod ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Habermas führt dann auch aus, dass das vier Dinge sind, die jedem von uns widerfahren. Keinem kann dem entgehen. Jeder macht die Erfahrung der Einsamkeit, jeder macht die Erfahrung von Schuld durch Handeln oder Unterlassen und jeder macht die Erfahrung von Leid und macht auch die Erfahrung des Todes. Und er sagt, da gibt es keine Hoffnung, prinzipiell trostlos. Wir empfinden beim Leid vor allen Dingen, dass das Leid ungerecht ist. Entweder sagen wir qualitativ, man musste diese Person, die so wichtig war für ihre Familie, so früh sterben. Oder dieser Staatsmann, der so viel hätte noch Positives bewirken können in seinem Land, warum musste er sterben? Oder auch quantitativ, dass jemand mit 18 stirbt oder 5, sagen wir, warum musste das sein? Das Leben lag da vor ihm. Also wir denken bei Leid auch an der Frage der Ungerechtigkeit. Und es gibt keinen komplizierteren Satz als einen Satz oder eine Frage, in dem die beiden Worte warum und ich vorkommen. Also einen Satz zu beantworten, wo die Worte warum und ich vorkommen, das ist außerordentlich schwierig. Der Wiener Psychotherapeut Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, hat sich sehr viel mit der Frage nach dem Sinn im Leid beschäftigt. Er selber war, er ist vor wenigen Jahren verstorben, Professor für Neurologie und Psychiatrie in Wien. Er war selber Häftling in 4 verschiedenen KZs und hat sich vor allen Dingen mit der Sinnfrage beschäftigt. Er nannte seine therapeutische Richtung ja auch dann Logotherapie, die Frage sozusagen nach dem Sinn. Er hat viele gute Sprüche hinterlassen. Einen, wo er seine eigene Sache charakterisiert hat, lautet: Der Mensch lebt nicht vom Willen zur Lust, wie es Freud sagt, oder vom Willen zur Macht, wie es Adler sagt, sondern der Mensch lebt vom Willen zum Sinn. Jeder Mensch braucht etwas und interessanterweise sagt er auch jemandem für das und vor dem er verantwortlich ist. Jeder Mensch braucht etwas. Also er hat viele Sprüche hinterlassen, also der Mensch lebt nicht von der arbeitslosen Unterstützung allein. Oder wem es um die Lust geht, dem vergeht sie auch schon. Also es gibt viele schöne Sinnsprüche, die man dem Werk von Viktor Frankl verlangen kann. Ich habe einmal vor Jahren eine Fernsehsendung gesehen, ein Interview mit ihm, und er wurde von dem Journalisten gefragt, können Sie in einem Satz erklären, was der Unterschied Ihrer therapeutischen Arbeit ist gegenüber Sigmund Freud? Und daraufhin hat Frankl gesagt, wenn Sie mir in einem Satz sagen, was Freud macht, sage ich Ihnen auch in einem Satz den Unterschied. Und immerhin, der Journalist hat dann überlegt, wie das jetzt in einem Satz zusammenfassen kann. Da hat er gesagt, also bei Freud, da ist das so, der Patient liegt auf dem Sofa und er erzählt unangenehme Dinge aus seiner Vergangenheit. Da sagt Frankl, bei mir ist das so, der Patient sitzt auf dem Stuhl und er hört angenehme Dinge über seine Zukunft. Komplette Gegenfassung. Frankl hat es dann ausgeführt und gesagt, natürlich ist es so, dass unsere Vergangenheit uns prägt. Und natürlich ist es so, dass viele Menschen oder auch wir selbst an uns schuldig geworden sind. Dass viel in unserem Leben deshalb nicht so gut läuft, weil in der Vergangenheit sich Menschen an uns versündigt haben oder wir uns selber an uns versündigt haben. Aber die entscheidende Frage ist, was machen wir heute damit? Und es ist völlig klar, dass jeder Mensch in Bedingungen und Begrenzungen lebt. Das ist mir klar, denn ich war in 4 KZs und bin Professor für Neurologie und Psychiatrie. Jeder von uns lebt in Bedingungen und Begrenzungen. Die entscheidende Frage ist, was mache ich ab heute? Wie gehe ich ab heute damit um? Das war sozusagen die Aussage, etwas Positives über seine Zukunft zu hören, denn es können sich Dinge verändern durch das, was man heute verändert. Und er hat in seinen Werken immer wieder einen Satz von Nietzsche zitiert, nämlich, wer ein Warum zum Leben kennt, der erträgt fast jedes Wie. Man könnte auch sagen, wer ein Wozu im Leben kennt, also wer ein Warum im Leben kennt, das heißt, wer weiß, warum ihm etwas widerfährt, das sind wir wieder bei der Sinnfrage, der kann fast alles ertragen. Also ein einfaches Beispiel wären natürlich noch die Leute, die sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten, die haben eine bestimmte Zielsetzung und nehmen dadurch freiwillig Leiden auf sich, weil sie ein Ziel haben. Damit kann man auch fast jedes Wie ertragen, weil man weiß, man hat ein ganz bestimmtes Ziel. Aber das gilt natürlich auch in einem übertragenen Sinne für unser Leben, dass jetzt gerade beim Leiden ja die Frage der Sinnlosigkeit das große Problem ist. Es gibt überhaupt viele Menschen in der Auslegung zum Thema Leid, die sagen, ich hatte eben die beiden Worte gebraucht, warum und wozu, das ist schon eine Hilfe für einen Menschen, wenn er im Sinne von Viktor Frankl sozusagen von der Warum-Frage zur Wozu-Frage überleitet. Weil die Warum-Frage hat eher den Blick nach hinten, dass man überlegt, warum ist es so gekommen, wie es ist. Während die Wozu-Frage die Frage sich stellt, wie geht es ab heute weiter? Also wozu ist das gut? Wie könnte ich das einsetzen? Wozu könnte ich das verwandeln, das, was ich erlebt habe? Es gibt ja im 1. Petrusbrief den Satz, dienet einander mit den Gaben, die ihr empfangen habt. Und man kann das natürlich auch so auslegen, dienen einander mit der Biografie, die ihr empfangen habt. Also was bedeutet das, was ich in meinem Leben erlebt habe? Das ist auch eine Gabe an mich selber. Wie gehe ich sozusagen mit meiner eigenen Biografie um? Ich möchte den ersten Punkt damit abschließen, leiten die Frage nach dem Sinn. Zunächst einmal, die Sinnfrage ist die ganz große Herausforderung in jeder Leidenssituation. Und eine wichtige Hilfe kann sein, tatsächlich diese Überleitung von der Warum- zu der Wozu-Frage. Wie gehe ich mit dem um, was ich erlebt habe? Kann ich es vielleicht sogar zum Guten für andere einsetzen? Jeder von uns hat diese Erfahrung gemacht, jeder von uns ist kompetent. Also das wäre auch hier so, wenn wir jetzt die Zeit hätten und uns unterhalten über das, was einzelne von uns an Leid erlebt haben. Oder vielleicht wären wir sogar überrascht, was alles auch in diesem Raume versammelt ist. Wir sind alle kompetent, über dieses Thema mitzureden. Meine eigene Kompetenz besteht biografisch sicherlich hauptsächlich in der Erfahrung des Unfalls, also der unangekündigte Unfalltod meiner Familie, Frau und Kind. Verkehrsunfall und ich selber habe einige Wochen in verschiedenen Krankenhäusern gelegen. Ich kann einen Satz von Kurt Tucholsky bestätigen, der einmal gesagt hat, wenn zwei Ärzte einer Meinung sind, ist einer davon gar kein Arzt. Es war so, ich wurde immer von Ärzten therapiert, das heißt, die waren immer verschiedener Meinung, wie sie mich am besten zu behandeln hätten. Meine eigene Biografie, was ich auch ein Leiden ist, unabhängig von davon, ist, dass ich selber nicht nur Einzelkind bin, sondern Einzelgänger. Und früher immer dachte, wenn wir zu dritt sind, dass die beiden anderen sich auch ohne mich ganz gut unterhalten können. Und das ist natürlich auch sozusagen schon durchaus ein kritischer Punkt. Spätestens nach dem Unfall habe ich natürlich angefangen, mich intensiv mit dem Thema Leid zu beschäftigen und mich darüber zu informieren, auch aus christlicher Sicht. Und ich möchte Ihnen sozusagen jetzt vorstellen, was ich dabei herausgefunden habe und komme zu dem Punkt 2, Leid und die Frage nach Gott. Für viele Menschen besteht das größte intellektuelle Problem beim Thema Leid in der Frage nach der Existenz eines liebenden Gottes. Man könnte es andersrum ausdrücken, wenn man Leute fragt, warum sie nicht an Gott glauben, sagen viele Leute, ja, es gibt so viel Leid in der Welt, es kann gar keinen Bach geben. Also, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es dann so viel Leid in der Welt? Das ist sozusagen die Kurzfassung. Sie finden eine sehr schöne Auseinandersetzung intellektuell in dem Buch von C.S. Lewis über den Schmerz und er beginnt das zweite Kapitel mit der klassischen Frage. Er sagt, wenn Gott gut und allmächtig wäre, dann wären die Geschöpfe, die er geschaffen hat, vollkommen glücklich. Die Geschöpfe sind aber nicht vollkommen glücklich, also fehlt es Gott entweder an Güte, an Allmacht oder an beidem. Und das ist sozusagen eine Kurzfassung eines schon sehr antiken Statements. Wie passt das eigentlich zusammen? Das nennt man dann in der Theologie oder Philosophie die sogenannte Theodizee-Frage. Das heißt, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes oder auch nach der Rechtfertigung Gottes für das Leid in der Welt. Wer nicht an die Existenz eines guten und allmächtigen Gottes glaubt, für den existiert das intellektuelle Problem Leid nicht. Der muss zwar, wie C.S. Lewis gesagt hat, auch weiter leiden, aber hat wenigstens kein intellektuelles Problem. Wer glaubt, dass diese Welt nur die Folge ist von Unfall, Zufall und Notwendigkeit und der Mensch nur ein Nebenprodukt von Unfall, Zufall und Notwendigkeit, wen soll der anklagen? Naturgesetze kann man nicht anklagen. Also die Frage, warum ist die Welt so, wie sie ist, ist völlig sinnlos, wenn sie eben aus sich selber so entstanden ist. Da muss man eben alles so anlegen, wie es ist. In dem Moment aber, wo wir davon ausgehen, es gibt einen liebenden Gott, der diese Welt geschaffen hat und der sich danach nicht zurückgezogen hat, sondern durchaus auch seine Liebe zu dieser Welt weiterhin zeigen will oder sogar zeigt, dann erst stellt sich die Frage. Personen kann man fragen, blinde Materie natürlich nicht. Schon im 5. Jahrhundert hat ein christlicher Philosoph eine Gegenfrage gestellt. Also die eine Frage heißt, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Und im 5. Jahrhundert hat ein Philosoph eine Gegenfrage gestellt und hat gesagt, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es so viel Gutes in der Welt? Also warum gibt es so viel Schönheit in der Welt? Wir haben davon schon gesprochen, Liebe und Vertrauen. Und ich denke, wenn wir uns mit dem Thema Leid beschäftigen, müssen wir uns mit beiden Fragen beschäftigen. Oder wenn wir uns mit unserem Leben beschäftigen, müssen wir uns mit diesen beiden Fragen beschäftigen. Wir brauchen eine Antwort auf diese beiden Fragen. Erstens, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Und zweitens, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es so viel Schönheit in der Welt? Denn wir machen die Erfahrung der Schönheit, die Erfahrung, also zum Beispiel hier, ist eine schöne Natur, schönes Essen, Gemeinschaft, Freundschaft, Liebe, Kunst, Musik. Von daher ist der Satz, alles Leben ist Leid, etwas sehr steil formuliert, weil das nicht unseren Erfahrungen entspricht. Sondern wir machen auch die Erfahrung, dass Leben unglaublich schön ist. Manche schon in der Kneipe sitzen und ein Bier trinkt oder ein Fußball spielt. Das Leben ist unglaublich schön. Drittens, Leid und die christliche Antwort. Der christliche Glaube ist natürlich sehr stark daran interessiert, diese erste Frage, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt, zu beantworten, weil er gerade da ein Gottesbild hat, das offensichtlich in Konflikt steht mit den Erfahrungen, die wir in der Wirklichkeit machen. Der Tübinger Theologe Hans-Joachim Eckstein, ist auch Professor für Neues Testament, hat in einem Aufsatz, den Sie auch auf unseren Internetseiten finden, zur Theodizee-Frage am Anfang dargestellt, was ist das Gottesbild, das biblische Gottesbild. Ich möchte das ganz kurz, die drei Punkte Ihnen auch darstellen, weil ich das für sehr wichtig halte, und dann eben, weil sich daraus ein Konflikt ergibt. Er hat gesagt, nach der Bibel kann man drei Aussagen über Gott machen. Erstens, Gott ist personhaft existierend. Das ist ein Novum in der Antike, personhaft existierend, auch in der Neuzeit. Heute glaubt auch keiner, dass Gott personhaft existierend ist. Das heißt nicht in dem Sinne, dass er eben alter Mann mit grauem Bart ist, sondern personhaft existierend heißt, dass er ein Wesen ist, der liebt und erwählt, der entscheidet und der handelt. Und von ihm wird ausgesagt, dass er entschieden hat, die Welt zu schaffen, dass er entschieden hat, mit den Menschen, mit Abraham und den Vätern einen Bund zu schließen, dass er entschieden hat, sich zu offenbaren als Yahweh, als der, der da sein wird, dass er also nicht nur personhaft ist, sondern sich persönlich auch den Menschen zugewandt hat. Das ist das Erste. Gott ist personhaft existierend. Das Zweite, Gott ist der eine Gott für alle. Da verweist Hans-Joachim Eckstein auf diese Formel, höre Israel, es gibt nur einen Gott. Der Herr ist der Gott aller. Also aus 5. Mose 6. Hans-Joachim Eckstein sagt, das finden wir in unserem Glaubensbekenntnis wieder, wenn das heißt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Wobei das Wort allmächtig dann, wenn es gebraucht wird, meistens in Anführungsstriche gesetzt wird. Und deshalb legt Hans-Joachim Eckstein Wert darauf, dass die Formulierung an Gott, den Allmächtigen zu glauben, nicht heißt, dass er für alles, was gut und böse ist in dieser Welt, alleine zuständig ist. Es wird nicht ausgeklammert, dass der Mensch eigene Verantwortung hat. Und es wird auch nicht ausgeklammert, dass es Kräfte in dieser Welt gibt, die auf Zerstörung aus sind. Es wird aber ausgesagt mit diesem Satz, dass am Ende der Zeit Gott seinen Willen in der Welt und in der Geschichte durchsetzen wird. Das heißt allmächtig. Und drittens, das ist eigentlich vielleicht für viele das Hauptproblem, es wird von Gott ausgesagt, dass er liebend, gütig und gerecht ist. Dass er nicht nur erwartet, dass die Menschen, die er geschaffen hat, liebend, gütig und gerecht sind, dass er das von sich selber auch sagt. Und da sagen viele Leute, wie entspricht das mit der Erfahrung der Wirklichkeit um mich herum? Also Gott als personhaft existierend, als allmächtig und als gütig, liebend und gerecht. Wenn man sich nach der christlichen Antwort umschaut in der Bibel, dann stellt man fest, im Zusammenhang mit dem Thema Leid, dass der christliche Glaube mehr an der existenziellen, überhaupt der biblische Glaube, mehr an der existenziellen als an der intellektuellen Seite des Problems interessiert ist. Das heißt, er interessiert vor allen Dingen die Frage, wie gehe ich mit Leid um? Also er will demjenigen helfen, der im Leid sich befindet. Er will Trost geben den Menschen, die Leid erleiden. Trost kommt vom Englischen und hängt zusammen mit dem Englischen to trust, heißt also Vertrauen. Man könnte so sagen, getröstet ist ein Mensch, der Vertrauen hat, dass er jetzt gewisse feste Schritte tun kann. Es gibt allerdings auch eine Aussage in der Bibel über die Frage, die uns so interessiert, über den Ursprung des Leidens. Und da wird in der Geschichte, in der Bibel die Geschichte vom Sündenfall in Genesis 3 erzählt. Wobei es so ist, das wird in der Schweiz nicht anders als in Deutschland, wenn man den Begriff der Sünde verwendet, muss man zunächst sich über ein Missverständnis äußern. Die meisten verstehen Sünde im Sinne einer moralischen Fehlverhaltens. Also im Deutschen, da gab es früher einen Schlager, den selbst heute jüngere Leute noch kennen, weil so eine schöne Formulierung ist, kann denn Liebe Sünde sein? Dann sagt man natürlich nicht. Oder manche, nicht nur Ältere, sagen, heute habe ich gesündigt, ich habe heute zwei Puddings zum Nachtisch gegessen. Also das ist sozusagen ein Sündenbegriff, so ein moralischer Sündenbegriff. Und man muss, wenn man über Sünde aus der Bibel spricht, zunächst einmal sagen, dass Sünde zunächst einmal nichts Moralisches ist, sondern einen Zustand beschreibt. Viele versuchen das zu erklären oder nahezubringen dem heutigen Leser, dass sie sagen, das griechische Wort im Neuen Testament für Sündigen wird bei Homer gebraucht, dutzende Male für einen Bogenschützen, der am Ziel vorbeischießt. Und das eigentlich Sündigen, man schießt am Ziel vorbei. Oder um es auf den Menschen zu übertragen, der Mensch ist geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott und er hat dieses Ziel verfehlt. Er hat sich aus der Gemeinschaft mit Gott herausgesündigt. Wir haben unser Leben nicht uns selber gegeben. Wir haben ohne Gott keinen Bestand. Er ist das Leben, wir sind abgeleitete Wesen. Und wenn wir uns von ihm, dem Ursprung des Lebens, trennen, dann werden wir eben sterblich. Im Neuen Testament wird dieser Gedanke etwa in Römer 6 aufgegriffen, wenn Paulus schreibt, der Tod ist der Sünde sollt. Also soll klingt nicht nur schlecht, weil das ja das ist, was man als Belohnung bekommt, aber in dem Zusammenhang ist es ein etwas finsterer Sold. Der Tod ist der Sünde sollt. Die Belohnung sozusagen für die Sünde ist der Tod. Der Tod ist der Sünde sollt. Interessanterweise, weil dies die Auffassung der Bibel ist, folgt auf dem religiösen Sündenfall in Genesis 3 der moralische Sündenfall in Genesis 4. Der Brudermord Kain Abel. Es ist also nicht so, dass die Menschen ein Fehlverhalten getan hätten nach der Bibel und deshalb das Paradies verlassen müssten, sondern weil sie sich aus der Gemeinschaft mit Gott entfernt haben. Deshalb kamen infolge davon die moralischen Fehlverhalten. Wir sind alle, wurden alle in eine Welt geboren, die sich von Gott abgewandt hat. Insofern sind wir alle Opfer des Sündenfalls. Wir werden alle wurden in eine Welt hineingeboren, die sich von Gott abgewandt hat. Wir sind aber nicht nur Opfer des Sündenfalls, wir sind auch Täter des Sündenfalls. Das heißt, wir wollen unser Leben auch unabhängig von Gott unser Leben führen. Das ist also nicht nur etwas, was wir sozusagen an uns erleiden, sondern wir treffen selber auch bewusste Entscheidungen in unserem Verhalten zu der Trennung zu Gott. Und ich glaube, dass das jeder nachvollziehen kann, dass er Dinge tut, die er nach seinem eigenen Maßstab nicht für richtig hält. Das halte ich durchaus für wichtig, sich das klar zu machen. Es geht nicht um irgendeinen Maßstab, den jemand anders gegeben hätte, sondern jeder von uns hat irgendwelche Maßstäbe und muss leider immer wieder feststellen, dass er sich nicht danach verhält. Es gibt ja dieses Wort von Jesus im Neuen Testament, so wie du behandelt werden möchtest, so behandelt deinen Nächsten. Das heißt leider nicht, dass der dann auch so behandelt. Das ist leider jetzt nicht die Folge, sondern nur gesagt, wie du behandelt werden möchtest, so behandelt deinen Nächsten. Und wenn wir diesen Maßstab anlegen an unser Verhalten, dann müssen wir leider feststellen, manchmal, dass wir uns nicht so verhalten anderen gegenüber, wie wir wollen, dass man sich uns gegenüber verhält. Und zwar leider auch Leuten gegenüber, an denen uns viel liegt, mit denen wir eng zusammen sind und an denen uns eigentlich viel liegt. Wir haben natürlich auch Entschuldigungen dafür. Also wir sagen, der andere hat angefangen, das war keine so gute Entschuldigung. Oder wir sagen, es war Stress, also einfach dumm gelaufen, der ganze Tag war blöd und dann das am Schluss auch noch, da war es eben leider, hat eben nicht so gut geklappt. Ich habe mal ein Beispielbild gelesen, was vielleicht etwas zeigt in der Auslegung des Menschen. Da hat mal jemand gesagt, wenn man eine Zitrone drückt, dann kommt Saft raus und der Saft ist sauer. Der ist aber nicht sauer geworden, weil man drauf gedrückt hat, der war vorher schon sauer. Man hat nur festgestellt, als man drauf drückte, dass der Saft, der drin ist, sauer ist. Und vielleicht ist es mit den Menschen genauso, dass unter Druck, unter Stress, das aus uns herauskommt, was wirklich in uns ist. Und dass unser Saft möglicherweise auch ein bisschen säuerlich ist. Glücklicherweise ist es so, dass wir uns, das gilt natürlich auch für die Tage in Rasa, wie ich hoffe, jedenfalls noch bis zu meiner Abreise, mit der Schokoladenseite zeigen. Das macht das Leben natürlich auch enorm angenehm, dass die meisten Menschen doch versuchen, die Schokoladenseite zu zeigen. Aber wir müssen zugeben, wir haben auch eine Zitronenseite in uns. Der saure Saft. Eugen Roth hat da viele Gedichte über den Menschen geschrieben und in einem Gedicht untersucht er die Frage, was würde denn passieren, wenn wir hier vorne statt der Stirn eine Glasscheibe hätten. Und da heißt es in dem Gedicht, was würden wir dann laufen, Mathe-Scheiben einzukaufen. Also dass keiner sehen kann, was wir denken. Das ist ja auch für ein Referent immer positiv, man sucht schon immer freundlich lächelnde Gesichter, wo die Veränderungen Gedanken ganz woanders sind, weil das ja auch hilft zur Motivation des eigenen Beitrags. Von einem englischen Gentleman, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, ist überliefert, dass er sagt, er weiß nicht, was Gangster denken, er weiß nur, was Gentlemen denken, das reicht ihm schon. Man könnte das so zusammenfassen, das ist offenkundig, wird auch jeder zugeben, dass das meiste Leid dieser Welt, ob man sagt drei Viertel für fünf, klar, die Prozente spielen da keine Rolle, aber das meiste Leid in dieser Welt wird von Menschen an Menschen begangen. Krieg, Mord, Folter, das tun Menschen anderen Menschen an. Was hat Gott damit zu tun? Unfälle, selbst bei manchen Krankheiten, Hungersnöte, Umweltkatastrophen, sagt man, die haben auch oder können durchaus auch menschliche Ursachen haben, vielleicht die Habgier. Nach dem letzten Krieg haben viele Leute gesagt, nach diesem Krieg kann ich nicht mehr an Gott glauben. Man hätte vielleicht auch besser sagen sollen, nach diesem Krieg kann ich nicht mehr an den Menschen glauben. Denn das, was geschehen ist, das haben Menschen anderen Menschen angetan. Im Zusammenhang mit der Papstrede in Auschwitz wurde auch diese Frage diskutiert, wo war Gott in Auschwitz? Und da wurde jemand zitiert, der gesagt hat, die eigentliche Frage ist eigentlich laut, wo war der Mensch in Auschwitz? Denn das, was da geschehen ist, haben Menschen anderen Menschen angetan. Wer so denkt, wo war Gott in Auschwitz, der stellt sich Gott wohl eher als eine Art Feuerwehr vor. Das heißt, dann, wenn es irgendwo problematisch ist, müsste er eingreifen. Die spannende Frage ist natürlich, wo soll der eingreifen? Bei der Tat, vor der Tat, beim Gedanken, wie soll der eingreifen? Es ist interessanterweise auch so, dass in diesem ganzen Fall der Mensch gewaltenteilig denkt. Also wenn was Böses geschieht, dann fragen wir, wo ist Gott? Wenn was Gutes geschieht, sagen wir, das haben wir wieder gut hingekriegt. Also wir können das durchaus unterscheiden, wer wofür zuständig ist. Und es ist immer wichtig, dass man im Leben Klarheit darüber hat, wer ist wofür zuständig. Und die meisten Menschen haben eben so entschieden, sondern das Gute schreiben sie selber zu, das Böse kann eigentlich nur von Gott kommen. Oder wie es C.S. Lewis einmal gesagt hat, viele stellen sich Gott nicht so sehr als einen liebenden Vater im Himmel vor, als einen liebenden Großvater. Und nach C.S. Lewis ist die Aufgabe eines lieben Großvaters, den Engeln gegenüber, ihnen den Tag zu verschönen und am Ende des Tages zu fragen, hat es euch auch allen gefallen? Und da muss ich leider manchmal sagen, am Ende des Tages, mancher Tag hat mir nicht gefallen. Da muss ich so Gott sagen, also der heutige Tag war eigentlich auch nicht gut. Also wie komme ich dazu, so einen Tag zu erleben? Also das ist sozusagen das Verhältnis, was wir denken, was Gott zu uns haben sollte. Die Frage, die Lewis in seinem Buch stellt, lautet, ist diese Vorstellung von Gott eigentlich vereinbar mit den Vorstellungen, die wir auch von ihm haben, bezüglich seiner Barmherzigkeit und seiner Gerechtigkeit? Kann Gott einfach zu allem, was wir tun oder was andere tun, Ja und Amen sagen? Bevor wir zu der, und selbst wenn es auch so wäre, dass also das meiste Leid von Menschen an Menschen begangen wird, was ganz sicher so ist, würden wir mindestens gerne wissen wollen, warum hat Gott dem Menschen so viele Möglichkeiten gegeben. Und es gibt auch sicher ein paar Sachen, wo man sich die Frage stellen kann, was haben Menschen damit eigentlich zu tun. Bevor wir zur christlichen Antwort auf die Frage nach dem Leid kommen, möchte ich noch auf einen Sachverhalt hinweisen, der vielleicht überraschend ist, weil interessanterweise in der Welt, in der wir leben, Leid nicht nur negativ ist. Also Schmerzen ist für uns nicht nur in dieser Welt negativ. Wir könnten gar nicht leben, wenn wir kein Schmerzempfinden hätten. Also wenn Menschen kein Schmerzempfinden haben, dann ist Aufgabe der Ärzte, ihnen Schmerzempfinden beizubringen. Weil wer keine Schmerzen empfindet, kann sie sozusagen selber zerstören, ohne es zu merken. Schmerzen haben in der Welt, wie wir sie kennen, wir kennen ja im Moment nur die Welt, die wir hier haben, auch durchaus positive Funktionen. Also zum Beispiel ist Schmerz eine Warnung, Achtung, Gefahr. Also zum Beispiel heiße Herdplatte, nicht zu nahe kommen. Achtung, Gefahr. Oder ein Schmerz signalisiert, es ist etwas nicht in Ordnung, es muss in Ordnung gebracht werden. Also wer Zahnschmerzen hat, der kann zwar mehrere Wochen die Suppe ganz langsam rechts nach hinten gleiten lassen, aber er weiß auch, irgendwann muss man mal zum Zahnarzt gehen. Ist doch nicht in Ordnung, es muss in Ordnung gebracht werden. Und so hat manches Leid auch ein Mensch dazu geführt, über bestimmte Dinge sogar in seinem Leben nachzudenken. Also auch im übertragenen Sinne, nicht nur jetzt im ganz konkreten Leid. Und es gibt tatsächlich Menschen, das ist jetzt nicht nur eine Frage des Christlichen, die sagen, dass eine bestimmte katastrophale Situation in ihrem Leben, unter der sie vielleicht heute noch leiden, Unfall oder Krankheit, dass diese Situation für ihr Leben wichtig war. Dass sonst ihr Leben möglicherweise eine völlig falsche Richtung gegangen wäre. Also im übertragenen Sinne sehen viele Leute auch Leiden in ihrem Leben als etwas Positives. Im Deutschen gibt es das Wort, Not lehrt beten. Man muss allerdings dazu sagen, Leid oder Schmerz kann diese Funktion haben. Ich bin nicht sicher, dass sie die hat. Weil man muss auch sagen, Not lehrt fluchen. Das ist nicht so, dass dadurch, dass jemand leidet, er irgendwie zu einer Umkehr, zu einem anderen Weg geführt wird. Das kann auch genau in eine weitere Verbitterung hineinführen. Trotzdem scheint es so, dass viele Menschen, dass für viele Menschen Leiden auch eine Hilfe ist zur Reife. Und wir haben das alle auch schon erlebt, dass es manche Menschen gibt, die viel gelitten haben, die dadurch barmherziger geworden sind. Und die meisten Menschen, vor allem wenn es ihnen selber nicht gut geht, sind am liebsten mit Menschen zusammen, die barmherzig sind. Als die, die unbarmherzig sind. Leider ist es so, viele Menschen werden erst dann wirklich barmherzig, wenn sie selber Leid erfahren haben. Also wir stellen fest, dass in der Welt, in der wir leben, Leid und Schmerz durchaus auch positive Funktionen haben kann. Dass wir sogar gar nicht leben könnten, wenn wir ohne Schmerz empfinden wären. Als Warnung oder als Rückfrage, als Signal, das ist etwas nicht in Ordnung. Kommen wir nun zu der Frage der christlichen Antwort. Die christliche Antwort könnte man so zusammenfassen. Wenn wir über Leid nachdenken, ist unser Interesse die Aufhebung des Leidens. Menschen sind an allererster Linie interessiert, dass das Leid aufgehoben wird. Wenn man der Bibel folgt, könnte man sagen, Gott ist am allerersten daran interessiert, dass die Ursache des Leidens aufgehoben wird. Das sind durchaus zwei verschiedene Dinge. Deshalb auch der Punkt, was ist die Ursache des Leidens? Im Neuen Testament wird er davon berichtet, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Er kam in unsere Welt des Leidens und Sterbens hinein. Er nahm den Tod auf sich und gab sein Leben für uns als Lösegeld, damit unser Leben mit Gott wieder in Ordnung kommt. So kann man das Neue Testament auffassen. Das heißt, dass die zerstörte Beziehung zu Gott, dass wir uns herausgesündigt haben aus der Gemeinschaft mit Gott, dass dieses zerstörte Verhältnis mit Gott wieder in Ordnung kommt. Von daher, wenn wir diese Deutung stehen lassen, sollten wir uns ansehen, was von Jesus im Neuen Testament im Zusammenhang mit Leid gesagt wird. Erstens ist wohl auffällig, dass wenn Jesus Leidenden begegnete, er sie geheilt hat. Das bedeutet, das Leid ist nicht in sich selbst gut. Man hat ja eben gesagt, Leid kann positive Funktionen haben, aber Leid ist nicht in sich selbst gut. Sondern es wird im Neuen Testament darauf hingewiesen, dass die neue Welt Gottes eine Welt sein wird ohne Leid. Und Jesus hat die Menschen geheilt. Diese Heilungen von Jesus waren einmal als zeichenhafte Handlungen zu verstehen. Sie zeigten seine Macht über Leid und Tod. Aber sie waren auch eine zeichenhafte Handlung für das, was einmal kommen wird. Ein Theologe hat einmal geschrieben, die Heilungen von Jesus waren wie Appetitanreger. Haben Appetit angeregt für die neue Welt Gottes. Dass wenn Jesus da einmal einen ruft, stehe auf, dass er wirklich aufstehen wird. Und zwar nicht nur vorübergehend. Denn die Heilungen, die Jesus hier getan hat, waren ja alle vorläufig. Drittens ist interessant, dass die Heilungen, wenn Jesus von Heilungen oder von Krankheit sprach, er diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Krankheit und Schuld aufgehoben hat. Wenn man auch sagen wird, der Tod ist der Sünde, soll sozusagen Leid und Tod sind eine Folge des Sündenfalls, wenn man diesen Gedanken aufrechterhalten will, muss man sagen, das bedeutet nicht, dass im konkreten Fall konkrete Krankheit, konkretes Leid Folge einer konkreten Schuld ist. Das war ein Gedanke, der in der Antike durchaus sehr verbreitet war, dass man dachte, wenn jemand viel leidet, dann hat er es wohl auch verdient. Also dann hat er irgendwie auch etwas Besonderes getan. Wir kennen das ja auch im Neuen Testament etwa, die Geschichte von der Heilung des Gelähmten, wo die den Gelähmten zu Jesus bringen und Jesus sagt als erstes zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Ein moderner Leser wird sagen, was ist das für ein Unfug? Der ist ja gekommen, damit er körperlich geheilt wird und jetzt vergibt ihm die Sünden. Aber die Antike hat das wahrscheinlich nicht ganz so als Unfug gesehen, sondern eher ja als Gotteslästerung, weil hier etwas getan wird, was wichtig ist, was einen Zusammenhang sogar mit seiner Krankheit hat, aber was noch wichtiger ist, nämlich die Grundlage für alle Heilung, die Vergebung der Sünden. Und das kann ja eigentlich nur Gott allein. Und deshalb wurde Jesus ja auch angeklagt, er setzt sich Gott gleich. Aber auch heute ist dieser Gedanke nicht so fern. Also es gibt viele Menschen, die im Krankenhaus liegen, die auch die Frage stellen, warum ich? Die letztlich auch damit auch sagen, ja, das habe ich eigentlich gar nicht verdient. Also wollte ich nicht sagen, dass man anderes mehr verdient hätte, wer will schon sowas sagen. Aber warum nicht, warum muss, oder über einen anderen. Es gibt manche Leute, da hat man den Eindruck, die fallen von einer Pleite in die nächste. Warum passiert das denn dort? Warum? Da steckt auch oft dieser Gedanke mit dahinter, hat das ja eigentlich gar nicht verdient. Also ich glaube, dieser Gedanke, dass Leid und Schuld einen Zusammenhang haben, der ist nicht nur antik. Interessant ist, dass wir zwei Stellen im Neuen Testament haben, wo Jesus diesen unmittelbaren Zusammenhang bei konkreten Personen ablehnt. Das eine ist Johannes 9, die Heilung des Blindgeborenen. Die Jünger fragen Jesus, ist der Blindgeboren, weil er selber schuld war oder seine Eltern? Also sozusagen, er selbst ist eine Folge der Schuld, weil er eben blind geboren ist, der Eltern. Und Jesus lehnt diesen Zusammenhang ab und sagt, dass die Werke Gottes an ihm sichtbar werden sollen. Und manchmal denke ich in meinem eigenen Leben, dass auch in meinem Leben die Werke Gottes sichtbar werden sollen. Dass das, was so viel auch vermurkst ist in meinem Leben, dass Gott daraus etwas machen will. Dass er zeigen will, was er daraus machen kann. Aber Jesus lehnt diesen konkreten Zusammenhang ab. Die zweite Stelle ist Lukas 13, wo ein Turm einstürzt und mehrere Menschen nur sich begräbt. Und auch Jesus gefragt wird, ja, waren das so große Sünde, dass der Turm sie erschlagen hat? Und da gibt Jesus eine sehr unfeine Antwort. Er sagt, bekehrt euch zu Gott, damit euch nichts Schlimmeres passiert, als dass euch nur ein Turm auf den Kopf fällt. Ja, das war jetzt nicht so besonders entgegenkommen. Aber es ist der gleiche Zusammenhang, der in konkreter Situation wird abgelehnt, dass die also deshalb von diesen Firmen getroffen wurden, weil sie besonders große Sünder waren. Und wir sind nicht getroffen worden, wir sind offensichtlich nicht so große Sünder, dass Jesus sagt, man soll selber sehen in seinem eigenen Leben, dass man vor Gott klarkommt. Das halte ich für wichtig, dass es zwei Beispiele im Neuen Testament gibt, dass Jesus den unmittelbaren Zusammenhang von Schuld und Leid ablehnt. Man könnte auch so sagen, in den beiden Fällen, wo er darauf angesprochen wird, lehnt er es ab. Natürlich kann es das schon mal geben, also wenn man mit 5,0 pro Mittel Auto fährt und gegen Baum fährt, kann man natürlich sagen, es gibt einen gewissen Zusammenhang an dem Verhalten, was man als schädlich halten kann, mit dem Resultat. Er kann aber sagen, andere Leute machen das auch, denen passiert das nie, warum passiert mir das? Oder ich mache das immer, warum passiert mir das heute? Kann man immer da auch noch verschiedene Fragen stellen. Aber natürlich ist klar, es gibt ein paar Sachen, wo man sagen kann, okay, eine gewisse problematische Situation, der liegt ein Verhalten, was man als schuldhaft bezeichnen kann, ging dem Ganzen doch voraus. Aber es ist nicht grundsätzlich so. Und das ist auch durchaus eine Hilfe, weil es manchmal schon auch Leute gibt, die darüber grübeln. Was habe ich in meinem Leben falsch gemacht? Dass man ja auch sagen kann, jeder von uns kann aus der Vergebung leben, das ist das Angebot Gottes, wir dürfen aus der Vergebung leben und vor allen Dingen, wenn uns gar nicht bewusst ist, was wir falsch gemacht haben können, dann soll uns dieser Gedanke nicht belästigen und die Vergangenheit uns in dieser Hinsicht auch in keiner Weise versuchen einzuholen. Der entscheidende Punkt in der Frage des Leidens ist tatsächlich die Aussage der Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes. Ich hatte eben schon mal aus Offenbarung 21 zitiert, dass da gesagt wird, es gibt eine neue Welt Gottes, ohne Leid, ohne Tod, ohne Bitterkeit. Die neue Welt Gottes. In unserer von Gott abgefallenen Welt wird das Leid wohl nicht verschwinden. Nach Bonhoeffer ist es sogar das stärkste Zeichen unserer Trennung zu Gott. Man könnte so sagen, die christliche Antwort auf das Problem des Leidens ist die Aufhebung des Leidens in dieser neuen Welt. Und Paulus schreibt in Römer 8, wir halten dafür, wir sind davon überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit in keinem Verhältnis stehen zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Und in Philipper 3 schreibt er, dass Jesus Christus den Leib unserer Niedrigkeit verwandeln wird in den Leib seiner Herrlichkeit. Und in dieser Welt haben wir alle einen Leib der Niedrigkeit. Der eine spürt es im Kreuz, der andere im Knie oder in den Augen. Wir haben alle einen Leib der Niedrigkeit. Aber der Leib wird verwandelt in den Leib seiner Herrlichkeit. Philipper 3, die Verse 20 und 21. Das ist die Aussage des christlichen Glaubens, die Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes. Diese Aussage ist natürlich angegriffen, indem man sagt, das ist einfach Wunschdenken und Jenseitsvertröstung. Also dass man sagt, die Leute, die hier zu Gott gekommen sind, die hoffen auf die Kugel im Himmel. Und sagen so, okay, hier war nichts, aber da wird alles viel besser. Nun muss man zunächst einmal sagen, es ist ein klassisches Argument seit Feuerbach, was von Marx und von Freud auch aufgenommen wurde, dass also der Glaube an Gott und der Glaube an die Auferstehung, neue Welt Gottes, Wunschdenken ist. Zunächst einmal muss man sagen, dass jemand etwas wünscht, heißt ja nicht, dass es nicht gibt. Das ist sozusagen der suggestive Kurzschluss dieses Vorwurfs. Da wird gesagt, Leute wünschen sich die Auferstehung, also haben sie erfunden als Gedanke. Aber dass wir etwas wünschen, heißt nicht, dass es nicht gibt. Wir kennen das alle aus unserem Leben. Es gibt manche Wünsche, die in Erfüllung gehen, manche gehen nicht in Erfüllung. Die Frage ist, wie ist der Wunsch begründet? Man muss das Argument sogar umdrehen und muss sagen, kann es nicht sein, dass der Atheismus eigentlich nur die Konsequenz eines ungeheuren Wunschdenkens ist, nämlich des Wunsches, dass es keinen Gott gibt, dass es niemanden gibt, der irgendwie in mein Handeln hineingeht. Also man kann sagen, es ist ambivalent. Man führt dann immer so Bösewicht hervor wie Hitler und Stalin und sagt sich, die können sich sicher nichts Gutes darunter vorstellen, dass es einen Gott gibt, vor dem sie ihr Leben einmal rechtfertigen müssen. Jede Handlung. Der Dichter Kurt Marti hat man zusammen mit der Auferstehung gedichtet, das könnte den Leuten so passen, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Nee, so nicht. So nicht. Das kommt alles immer zur Sprache. Also dass man einfach denkt, wir schießen eine Kugel im Kopf, das war's dann. Das ist so nicht. Das macht auch den Wert aus unserer Handlung, dass gesagt wird, es wird bewertet. Das Alte Testament sieht ja auch die Gerichtsverhandlung Gottes mehr im Zivilprozess und Bewertungsprozess. Und ich finde es von daher toll, dass meine Taten bewertet. Es war nicht unsinnig, was ich hier gemacht habe, sondern Gott wird meine Taten bewerten. Das ist einfach nicht überflüssig und umsonst, was ich hier getan habe. Also der Gedanke des Wunschdenkens, muss ich sagen, ist ambivalent. Natürlich kann es sein, dass Leute einfach wünschen, es gäbe eine neue Welt Gottes. Aber es kann auch genauso gut sein, dass Leute wünschen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Der Gedanke selber ist völlig wertfrei zu der Frage, ob es eine Auferstehung der Toten gibt und eine neue Welt Gottes oder ob es das nicht gibt. Die Frage ist, wie gut ist begründet und am Schluss natürlich die Frage, was findet wirklich statt, unabhängig von den Begründungen, die es vorher gibt. Ein anderer Vorschlag oder anderer Einwand, der gemacht wird, ist, dass es führt die Christen zu Weltflucht. Die denken, die träumen von einer schönen Welt anderswo und engagieren sich nicht in dieser Welt. Das mag auch sicherlich hin und wieder bei Christen zutreffen, ist aber nicht implizit in der christlichen Botschaft. Und zwar kann man sich das auch ganz einfach deutlich machen, indem man einen kurzen Blick in die Geschichte wirft, und zwar schon ganz an den Anfang, ins 4. Jahrhundert, zu dem Kaiser Julian. Der war wenige Jahrzehnte nach dem Kaiser Konstantin und er wollte den christlichen Glauben, der wollte er zurückdrängen. Er wollte wieder die römischen heidnischen Götter einführen. Und von ihm ist ein Brief erhalten, in dem er schreibt an die römischen Priester, der christliche Glaube hat nur deshalb so viel Erfolg und hat viele Leute verführt, weil die Christen sich um die Armen, Alten, Kranken und Schwachen kümmern. Und zwar nicht nur um ihre eigenen Leute, sondern auch um unsere Leute. Wenn wir das auch täten, kämen die Leute zu uns zurück. Das ist nicht der einzige Hinweis auf der Antike. Es gibt den Theologen von Harnack, der mal ein Buch geschrieben hat über Missionserfolg. Warum war sozusagen die christliche Gemeinde missionarisch erfolgreich? Und er hat in seinem Buch geschrieben, dass er glaubt, dass das soziale Engagement ganz wesentlich zum Missionserfolg beigetragen hat. Er hat auch Listen gefunden, dass man sich wirklich damals in vielen Gemeinden um eben die Armen, Alten, Kranken und Schwachen gekümmert hat. Und der Althistoriker Dahlheim hat vor kurzem ein Buch geschrieben, durch den christlichen Glauben kamen diese Gruppen in der Antike erstmalig ins Freie und ins Licht der Sonne, weil sich vorher denn um diese Gruppen niemand gekümmert hat. Und zwar hängt das gerade damit zusammen, dass gerade weil die Christen daran glaubten, dass diese Welt nicht alles ist, sondern es eine Auferstehung der Toten gibt, nicht davon ausgegangen sind, dass wir Kandidaten des Todes sind, sondern wir selbst und alle Menschen, die wir treffen, sind Kandidaten des Lebens. Alle, die wir treffen. Und da kann man eigentlich Schöneres und Wichtiges machen, als seine Zeit zu investieren in wirklich in die Kandidaten des Lebens. Und unter dieser Voraussetzung unsere Mitmenschen mit ansehen. Jeder ist zur Ewigkeit bestimmt. Also der christliche Glaube sagt, das Entscheidende ist die neue Welt Gottes, aber das bedeutet nicht Weltflucht, sondern das bedeutet eben Engagement für die Welt heute. Krankenhäuser, diese Dinge, Diakonie, das ist ja ursprünglich alles im christlichen Raum entstanden. Und der weibliche Teil der Besatzung heißt ja deshalb auch heute immer noch Krankenschwester. Krankenbruder, wie es glücklicherweise gelassen, aber eben Krankenschwester, das geht immer noch zurück darauf, dass es ursprünglich kirchlich war, aber später eben staatlich übernommen. Heute gibt es zwar auch Krankenhäuser in christlicher oder kirchlicher Trägerschaft, aber an sich hat der Staat weitgehend diese Aufgaben übernommen. Kommen wir zu meinem vierten und letzten Punkt, Leid und persönliche Erfahrungen. Ich hatte ja vor vielen Jahren eben diesen Unfall auf dem Rückweg aus der DDR und wenn ich einen Vortrag zu Leid halte, aber manchmal auch bei anderen Vorträgen, dann erwähne ich das grundsätzlich am Anfang, dass ich diesen Unfall hatte, weil das natürlich auch eine Frage ist, dass die Leute dann wissen, dass was ich ihnen über das Thema Leid vortrage, habe ich jetzt nicht nur aus Büchern, sondern habe auch immerhin etwas erlitten und haben mir damit vor allen Dingen auch bestimmt einige Gedanken dazu gemacht. Und ich sage dann, was hat mir geholfen in der damaligen Zeit und was habe ich für Konsequenzen daraus gezogen im Umgang mit Menschen, die leiden. Das sind nur schon ganz wenige Punkte, die ich dazu sagen möchte. Und zwar ist das erstens, man kann einiges von den Freunden Hiobs lernen. Das ist natürlich ein bisschen anrüchig, weil die Freunde, man muss sagen, bis zum Kapitel 3 des Buches Hiobs kann man von den Freunden Hiobs einiges lernen. Ab Kapitel 4 wird das nicht mehr so gutiert, was sie sagen, die führen da lange Reden und das wird alles nicht so positiv bewertet. Das muss man also nicht nehmen, aber vorher kann man zwei entscheidende Punkte von den Freunden Hiobs lernen. Erstens, sie gehen hin. Als sie von dem Leid des Hiob hören, besuchen sie ihn, sie gehen hin. Sie geben ihm das Wichtigste, was sie haben, das ist ihre eigene Zeit. Es gibt nichts Wichtigeres, was ein Mensch hat, als seine eigene Zeit. Es gibt da einen Zusammenhang von Zeit und Liebe. Also man könnte es jetzt vielleicht ein bisschen steil formulieren, aber man könnte es so formulieren, die Zeit, die wir frei zur Verfügung haben, wo wir die verbringen, das lieben wir am meisten. Von daher ist es eigentlich, wir können einem Menschen nichts Besseres bieten als unsere eigene Zeit. In dem Fall jetzt eben, dass wir ihn besuchen, oder jetzt in anderen Fällen wird es vielleicht sein, dass wir jemanden mal anrufen, einen Brief schreiben oder an ihn denken, für ihn beten. Also dass wir irgendwie Zeit für einen anderen Menschen einsetzen. Das machen die Freunde Hiobs, sie gehen dahin, sie geben ihm ihre Zeit. Das Zweite, was ich auch noch ganz wichtig finde, was man hier lernen kann, ist, als sie das große Leid von Hiobs sehen, schweigen sie. Sie sind so betroffen, dass sie nicht reden. Also es gäbe ja auch die Flucht ins Reden. Also man besucht jemanden und damit der nicht anfängt zu reden, redet man lieber selber. Wenn man jemanden besucht, der wirklich Leidenssituationen erlebt hat, dann sollte man ihm die Möglichkeit geben, darüber zu reden. Und selbst wenn es übel und bitter ist. Und das machen die Freunde Hiobs. Sie sind so betroffen, Sie schweigen. Sie schweigen 7 Tage, das können wir uns natürlich in der Regel nicht leisten. Das müssen wir abreißen wollen. Aber es kann ja auch sein, dass in einem kürzeren Punkt auf einmal auch aus diesem Schweigen heraus uns vielleicht doch ein Wort gegeben wird. Aber wir sollten nicht hingehen oder versuchen, dass wir trösten wollen. Da möchte ich nochmal Goethe zitieren, der hat mir in einem Werk geschrieben, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Also ich möchte auch nicht unbedingt von Leuten besucht werden, die mich trösten wollen. Sondern ich würde mich einfach freuen, wenn mich einer versucht. Und dann muss man sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Man spürt die Absicht und ist verstimmt. Also ich denke, diese beiden Punkte können wir von den Freunden Hiobs lernen. Das Hingehen und das Schweigen, sind also einen zu stellen auf den anderen. Und mir hat es auch sehr geholfen, dass es in der damaligen Zeit es Menschen gab, die mich besucht haben. Einfach so mich besucht haben und da waren. Geholfen hat mir noch etwas, dass ich an der Beerdigung meiner Familie teilgenommen habe. Ich erwähne das deshalb, weil mir gesagt wurde, es gäbe manche Menschen, die würden da nicht hingehen und würden sich jahrelang ihres Lebens fragen, was hat eigentlich an diesem Tage stattgefunden. Ich selber hatte, als ich gefragt wurde, ob ich an der Beerdigung teilnehmen wollte, ursprünglich Nein gesagt. Und dann aber am Tag vor der Beerdigung habe ich gesagt, doch, ich würde da gerne hinfahren. Und da gibt es gar so eine Kuriosität, ich war so schwer auf Leben und Tod verletzt, dass ich nicht transportfähig war. Weil ich nicht transportfähig war, durfte ich nicht in einem Krankenwagen hingefahren werden, da wäre das ja aufgefallen, sondern musste in einem Privat-PKW hingefahren werden. Was meine Transportfähigkeit natürlich auch nicht aufgeholfen hat, ganz generell. Das sind eben die Kuriosa und die Ärzte durften dann nirgendwo eintragen, dass ich an dem Tag aushäusig war. Wo ich da halb tot im Bett lag, in Wirklichkeit war ich hunderte von Kilometern ganz woanders. Also es war eine 3-stündige Autofahrt, die auch einen Reiz hatte und ich kam also auf den Friedhof. Und wir haben ja in Deutschland die Formulierung, dass man seine Hoffnungen begräbt. Und für mich war das schon ein Event, die Särge meiner Familie verschwinden zu sehen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch wieder sehr steil formuliert, aber ich bin zu über 99% davon überzeugt, dass wenn wir trauern, trauern wir hauptsächlich über uns selbst am Tag. Wir trauern nämlich darüber, dass wir selber gedacht haben, in den nächsten Jahren unseres Lebens würde auch viel in unserem Leben damit zusammenhängen, dass wir Gemeinschaft mit diesen Menschen haben würden. Und diese irdische Geschichte ist jetzt zu einem Abschluss gekommen. Es wird keine Fortsetzung in dieser Welt dafür geben. Und darüber trauern wir. Wie ich eingangs schon gesagt habe, ich war ein ziemlicher Einzelgänger. Also ich kann das kaum extrem genug schildern, möchte ich auch nicht, wie extrem ich war in meinem Einzelgänger-Dasein. Und für mich war das eine Sensation. Ich kann nicht anders sagen, ich war mal geheiratet habe. Also wirklich, da war ich echt überrascht. Und dann auch noch ein Kind, das fand ich alles super. Also es war, als ich Christ wurde, da hat mir ein frommer Mensch so eine Spruchkartensammlung hingehalten. Da habe ich so in das Sprücheleben reingegriffen. Und da war der Spruch, den ich zog, Jeremia 17, Vers 14, heile du mich, Herr, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen. Im ersten Moment konnte ich nicht damit so anfangen, weil ich dachte, es gibt wieder schönere Sprüche in der Bibel. Habe aber dann auf Dauer gemerkt, dass dieser Spruch für mich selber eigentlich ganz enorm war. Und natürlich habe ich gedacht, dass die Heilung meiner Gemeinschaftsunfähigkeit auch dadurch geschieht, durch die Ehe und Familie. Und auf einmal zu sehen, das ist es nicht. Was jetzt bedeutet, dass irgendwie entweder würde ich noch einmal heiraten oder würde mein Leben in eine ganz andere Gemeinschaft bringen. Das muss anders. Das, was ich gedacht habe, wird sich nicht erfüllen. Wird irgendwie in einem ganz anderen Wege weitergehen. Dann, was mir ganz enorm geholfen hat, waren tatsächlich die Losungen. Es ist so, ich habe kein magisches Verständnis jetzt von der Bibel oder dem Losungsbuch. Das ist nicht so, dass wenn ich vor der Entscheidung stehe, die Bibel aufschlage und dann gucke, was da steht und versuche, meine Schlussfolgerung zu ziehen. Also dann meine ich, wollte heiraten, schlage die Bibel auf, tippe auf die Stelle, da kam eine lange Dürre und überlege, wer mir das sein könnte. Also das ist nicht mein Verständnis von der Bibel, aber ich habe schon öfters in meinem Leben erlebt, dass ein bestimmtes Wort Gottes auch gerade in den Losungen in einer ganz besonderen Weise auch in mein Leben hineingesprochen hat. Und als ich dann am Friedhof war, habe ich jemanden gebeten, mir doch mal das Losungsbuch zu geben. Und dann habe ich mir die Losungen angesehen vom Unfalltag bis zum Beerdigungstag. Ich habe mir auch davor und danach angeguckt, mal gucken, wie das Unfall ist. Aber es war tatsächlich nur der Unfalltag bis zum Beerdigungstag, der für mich von einer hohen Bedeutung war. Ich möchte das ganz kurz vorstellen, so unmittelbar einleuchten. Am Unfalltag war 1. Johannes 2,25. Das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Und dazu gab es das Liedvers, Sterben heißt ans Ziel gelangen. Am nächsten Tag war Psalm 16, Vers 6. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Das hat mich deshalb so beeindruckt, weil das Lieblingswort meiner Frau aus dem Alten Testament war. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Dann drittens Hiob. Haben wir Gutes empfangen von Gott, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Ich habe mir das so ausgelegt, der Hiob war jemand, der schon viel mit Gott erlebt hat, und zwar Gutes. Und war sicher auch jemand, der Gott für das Gute gedankt hatte. Und auf einmal dreht sich sein Leben so radikal um, wird sozusagen radikal von einer Katastrophe zur nächsten geführt. Und dann sagt er nicht, das, was jetzt passiert, hat mit Gott nichts zu tun. Sondern hatte Gott ja in einer anderen Weise kennengelernt. Sondern sagt, das muss mindestens an ihm vorbei, das, was jetzt passiert. Und hatte Gott schon anders kennengelernt. Ich glaube, dass er das Leiden nicht jetzt, sondern das Leiden personalisiert hat und sagt, es muss mindestens an Gott vorbei. Und nicht gesagt, das ist alles blindes Schicksal. Ich glaube, dass ihm das auch sehr geholfen hat. Dann am nächsten Tag war Römer 8, weder Tod noch Leben, nichts kann uns scheiden, sondern Liebe Gottes in Jesus Christus. Also einmal war ich natürlich dankbar, dass ich überhaupt die Idee hatte, mir das Losungsbuch geben zu lassen. Und zweitens auch, dass diese Worte bei mir angekommen sind. Das ist natürlich auch so, man liest was und denkt, okay, das stimmt oder auch nicht, aber man hat da keinen Zugang zu. Bei mir war das so, als ich das gelesen habe, hat mich das unmittelbar angesprochen. Und dann muss ich noch eine Geschichte erzählen, die natürlich auch jetzt sozusagen intim ist, aber die ebenfalls für mich eine enorme Hilfe war. Und zwar war das so, meine Frau und ich hatten vor dieser Reise angefangen, die Narnia-Bücher von C.S. Lewis zu lesen. Und zwar auf Englisch. Und sie hat also erst schon mal gelesen, mir gesagt, was drinsteht, und habe ich es auch gelesen, und wir haben uns dann darüber unterhalten. Und direkt vor der Reise hatte sie den 7. Band, The Battle of Narnia, gelesen, The Last Battle, und das war jetzt unmittelbar vor der Reise, und hat zu mir gesagt, habe sie gefragt, was steht da so drin, worum geht es denn da, und hat sie gesagt, also durch das Buch, hat sie ganz begeistert, das wäre ein Buch, sie hätte keine Angst vor dem Sterben, und sie freut sich auf die neue Welt mit Jesus Christus. Das war jetzt nicht irgendeine Todesahnung oder so etwas, sondern das etwas, wer das Buch kennt, weiß, dass man diese Gedanken haben kann, wenn man das Buch liest, weil es ja sozusagen eine Darstellung der Offenbarung Johannes ist, auf Kinderbuchformat. Und als ich dann im Krankenhaus zu mir kam, habe ich darum gebeten, mir das Buch zu besorgen. Das war damals das einzige Buch, was es auf Deutsch gab. Inzwischen ist ja alles übersetzt. Es hat damals den merkwürdigen Titel Die Tür auf der Wiese. Und ein Freund von mir hat das dann in Hannover, in dem Krankenhaus lag, tatsächlich in der Buchhandlung gefunden und es mir vorgelesen. Und da war es so, ich war zwar auf Leben und Tod verwundet, aber das Krankenhaus war so überfüllt, ich habe also die Operationsnacht im Abstellraum verbracht und habe in den ersten Tagen war ich tagsüber in einem Sechsbettzimmer und nachts hat mich dann immer der Pfleger ins Ärztezimmer geschoben, damit ich auch ein bisschen Ruhe hatte. Und dann hat in diesem Sechsbettzimmer mein Freund mir diesen 7. Band The Last Battle vorgelesen. Was ich an den 5. gedacht habe, weiß ich nicht. Und das hat mich selber angesprochen, soweit ich da ansprechbar war. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mich anschließend, vorher auch schon gewisserweise, aber vor allen Dingen anschließend, mich sehr intensiv mit C.S. Lewis beschäftigt habe, weil er selber ja seine Frau auch seine Ehe nach wenigen Jahren durch Tod verloren hat und er sich selber in Büchern wie über den Schmerz, aber auch später nach dem Tod seiner Frau in dem Buch über die Trauer mit dieser Frage des Leidens beschäftigt hat. Ich habe das damals so intensiv betrieben, dass ich Anfang der 80er Jahre viele Vorträge, Seminare, sogar Radiosendungen bei Lewis gemacht habe. Ich war sogar mal in der Schweiz mit Hans Dürr, dem in verschiedene Orte gefahren zu Vorträgen. Und auf einmal hörte ich, dass Studenten mich C.S. Spieß nennen. Daraufhin habe ich das Thema erstmal für einige Jahre ruhen lassen. Und erst jetzt, als der Film kam, habe ich mich wieder getraut, über Lewis Vorträge zu halten. Ja, das hat mich natürlich auch angesprochen, sozusagen dieser Punkt, dass sozusagen das unmittelbar oder im Zusammenhang jetzt mit dem Unfall, dass das etwas war, was meine Frau gelesen hat und worüber wir uns unterhalten haben. Diese ganzen Dinge zusammen haben mir sehr geholfen. Es haben mich manchmal Leute gefragt, ob ich nicht irgendwie bitter gegen Gott gewesen wäre oder ähnliches. Und da kann ich sagen, ich bin nie bitter gegen Gott gewesen. Vielleicht auch, weil ich überhaupt sowieso viel zu überrascht war von der Ehe, dass sie überhaupt gibt für mich. Als auch nachher, dass ich gesehen habe, dass diese Situation für mich sozusagen entschärft wurde durch die Geschichte des Narnia-Buches oder auch durch die Losungsworte. Ich habe das einfach als etwas empfunden, dass Gott mir hier einen gewissen Weg zeigt. Kommen wir nun zum Schluss und nehmen nochmal den ersten Paragraph auf. Der erste Paragraph hieß ja Leid und die Frage nach dem Sinn. Das wird Sie jetzt nur mäßig überraschen, dass ich jetzt auch eine Definition von Sinn anbiete aus dem Mittelhochdeutschen. Sinn im Mittelhochdeutschen kommt von Sinnan. Und Sinnan heißt gehen, reisen. Wir haben das im Deutschen noch in dem Wort Uhrzeigersinn. Also in einer bestimmten Richtung. Von daher könnte man sagen, die Sinnfrage ist eigentlich die Frage nach dem Weg. Also, wo geht man hin, was ist das Ziel? Man könnte sich die Frage stellen, ist Leid dann sinnvoll, wenn es in Beziehung gesetzt werden kann mit dem Lebensweg, den wir tun, also auf dem Weg, auf dem wir sind, in der Begegnung auf Gott selbst. Es gibt einen Satz, der Dostojewski zugeschrieben wird, den ich noch nicht gefunden habe. Ich habe sogar schon mal zwei Leute, die ihn zitieren, extra angeschrieben, angerufen, um das sagen können, wo der steht. Das konnte noch keiner. Das ist an der Wand der Perikope, vielleicht ist er gar nicht von Dostojewski, aber der Satz klingt wirklich gut, könnte auch von Dostojewski sein. Der Satz heißt: Habe dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Habe dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Damit ist kein Fatalismus gemeint, sozusagen alles irgendwie hinnehmen, sondern ist gemeint, der Weg Gottes mit deiner Seele bedeutet, dass etwas, was auch in diesem Lebensweg, in den Sinn deines Lebens führt, bei Gott anzukommen. Paulus verstehe ich ähnlich, wenn er sagt, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Bei den Narnia-Büchern gefällt mir im Zusammenhang mit Leid eine Sache ganz besonders gut, und damit bin ich auch fast am Schluss. Da gibt es vor allen Dingen in dem Buch Ritt nach Narnia von einer Person die Frage an Aslan, das war die Christusfigur der Narnia-Wende, die Frage, warum musste der oder die so leiden? Warum hast du das gemacht, wenn du das warst? Oder warum hast du es zugelassen, dass es so gekommen ist? Und da antwortet Aslan: Ich beantworte jedem nur seine eigenen Fragen. Das finde ich eine sehr hilfreiche Sache. Durch einmal die Frage, ob man selber die eigenen Fragen beantwortet bekommt. Da kann man vielleicht auch ein Wort des Neuen Testaments halten, wenn Jesus einmal sagt, eines Tages werden die mich nichts mehr fragen. Also es kann sein, dass man nicht alles hier beantwortet bekommt, aber dass man auch über Leid bei anderen sich an dieses Wort hält. Ich denke, das ist ein gutes Wort, auch wenn es jetzt aus einem Kinderbuch stammt. Ich beantworte jedem nur seine eigenen Fragen. Schließen möchte ich mit Psalm 23, den wir eben hier gesehen haben. Das ist auch ein ganz wichtiger Psalm im Zusammenhang, auch durchaus mit Leid. Da ist das Entscheidende für mich, oder viele Dinge sind entscheidend, aber ein ganz entscheidender Punkt für das Thema ist, dass am Anfang ja heißt, er führt mit auf rechter Straßen, er. Und dann kommt das dunkle Tal, da heißt es du. Also vom er zum du, in dem Moment, wo es finster wird. Das ist dann jetzt hier an dieser Stelle auch erlaubt, auch wenigstens einmal Hans Böge zu zitieren, der mal gesagt hat, was nicht per du ist, ist per du. Das ist, glaube ich, gerade ja ein wichtiger Punkt, dass in den Psalm 23 umgeschaltet wird, in dem Moment, wo es bedrohlich wird, nicht nur er führet mich, er erquicket mich, er, sondern du bist bei mir. Vom er zum du. Von daher, die Antwort des christlichen Glaubens heißt auch, das Vertrauen, mit diesem Wort aus Römer 8 oder diesem schönen, möglicherweise falschen Dostojewski-Zitat, das Vertrauen darauf, dass Gott uns an sein Ziel bringt. Und das ist auch das Ziel, auch was er für uns hat. Und der Wunsch, den ich habe für euch und auch für mich, ist, dass wir dieses Vertrauen festhalten, auch dann, wenn es um uns herum nicht so gut aussieht. Vielen Dank.